Hallihallo, Hallöle. Ich hoffe, ihr habt alle retweetet oder macht es jetzt, weil so ein spontanes Dingen muss ich ja erstmal verteilen. Ja, meine Lieben. Also ich habe gedacht, wir hauen jetzt einfach mal einen raus. Es ist Freitag. Wir kriegen bestimmt so ein paar Themen zusammen, weil im Moment juckt es mich doch ein bisschen sehr, dass also wirklich so Wellen über Selenskyj wegschwappen, die man immer wieder so in diesen Zwischentönen jetzt hört. Also plötzlich ist wieder so eine Phase, wo seine Präsidentschaft angezweifelt wird, wo er als Mensch angezweifelt wird, wo angezweifelt wird, ob er jetzt von dieser ganzen Korruption eigentlich etwas wusste. Oder ob er selber korrupt ist. Ich weiß einfach nicht, warum das immer wieder so ein Ding ist, was hochgespült wird. Was man allerdings wirklich im Moment, und es amüsiert mich köstlich, wirklich zu erkennen ist, also die Russen, wir sind freitags und wir sind unter uns. Ich glaube, die haben alle so ein bisschen so einen Stritz in der Buchse, weil das, von allen Ecken kommen ja so Jammervideos. Dann kommen aber auch Videos, wo, glaube ich, die Bevölkerung so zwischen den Zeilen darauf vorbereitet wird, dass man diese irrsinnig großen Ziele dann wohl doch nicht erreicht. Also, dass das jetzt doch nicht ein Festival ist, sondern eher eine Gartenparty. Weil, also, das, was Putin vorhatte, das sieht ja im Moment ein bisschen schlecht aus. Daher ja auch die vereinzelten Stritze in der Buchse. Die Russen jammern sehr laut. Die Z-Blogger räumen alle ein, dass das eventuell jetzt doch nicht so ein riesengroßer Sieg wird. Also, dass man ja eigentlich auch dass es gar nicht darauf ankommt, die ganze Ukraine zu erobern, sondern dass ja wesentliche Teile vielleicht auch schon ganz toll sind. Also das wird im Moment, ich würde mal so sagen, die sind mit einem Eimer Schönfarbe unterwegs und streichen damit alles an, was irgendwie nach Wahrheit aussieht, damit es bloß keiner merkt. Und ich persönlich bin wirklich amüsiert. Ich wünschte mir auch, das würde nie aufhören, weil diese Videos, ich finde sie einfach ja fast schon lächerlich lustig, weil sie uns ja immer noch vormachen wollen, in Russland ist die Welt in Ordnung. Und dann sieht man plötzlich Videos mit lauter Geschäften, die zugemacht haben, mit Russen, die sich aufregen, weil sie kein Internet mehr haben. Und ich hatte heute Morgen ein Video gepostet, wo einige Russen zu Wort kommen, also ganz normal sterbliche Russen auf der Straße, die mit dem Sprechen eigentlich erzählen, dass alles super ist. Aber an den Gesichtern liest man, glaube ich, ab, dass die sehr wohl wissen, dass nichts in Ordnung ist und aber Angst davor haben, das auszusprechen, weil es in Russland eben jetzt doch nicht so toll ist. Also zumindest diese Freiheit, von der sie ja alle immer so ein bisschen erzählen, die gibt es ja nicht. Und das ist so, ja, also das, was ich momentan so wahrnehme und jetzt hat mich jemand durcheinander gebracht hier, was ich so wahrnehme. Und also ich glaube, wir sind auch an einem Punkt, wo Russland, glaube ich, auch begriffen hat, die Europäer hören nicht auf mit dem Liefern. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht. Amerika, ich weiß gar nicht, ob das noch wirklich so großartig eine Rolle spielt. Momentan finde ich nicht, dass da so dass man da drauf achten müsste, weil ich halte es im Moment wirklich nicht mehr so für besonders wichtig, was von da kommt, obwohl man das natürlich auch nicht aus den Augen lassen darf. Aber also im Moment, glaube ich, ist Europa tatsächlich am Drücker so ein bisschen. Und da hat auch so ein bisschen so ein Umdenken stattgefunden, was den Beitritt der Ukraine. So, jetzt brauche ich jemanden ganz schnell mit einem iPhone. Hat hier irgendeiner von euch ein iPhone? Einmal Däumchen hoch, bitte. Ich hoffe doch bitte ja, weil ich bin schon einmal jetzt im schwarzen Space aufgewacht. Da habe ich gar keinen Nerv drauf. Super. Fuzzi bitte nicht annehmen. Nicht annehmen, nur einfach so stehen lassen. So, dann wollen wir mal hoffen, dass der Fuzzi uns jetzt rettet. Also wo sind wir stehen geblieben? Bei Europa sind wir stehen geblieben und dass ein Umdenken stattgefunden hat, was den Beitritt der Ukraine betrifft. Da bin ich halt froh drum, weil ich finde, es tut Not und es tut vor allen Dingen auch Not, weil man damit ein Signal an Russland sendet, was, glaube ich, kaum bezahlbar ist. Ich kann euch jetzt noch... Nein, Fuzzi! Oh. Nicht annehmen war das Ding. Oh Mann. Brak hier. So, die Drake.
Hörer gesehen, sonst kann er denn die Co-Host-Anfrage auch nicht annehmen. Verstehst du?
Nee, eigentlich nicht.
Ja doch, ohne Sprecher kann er doch kein Co-Host sein.
Nee, in dem Moment, wo du ihm die Co-Host-Anfrage schickst, ist er der automatische Sprecher. Weil mit Birgit mache ich das ja sonst nicht anders.
Okay. Ja gut, mir egal. Aber du kannst mich auch nehmen. Ich nehme sie dann nicht an.
Also Fuzzi, wir versuchen das jetzt nochmal. Nicht annehmen, nicht den Co-Host annehmen.
Außerdem wollte ich was sagen, aber das machen wir erst den Fuzzi.
Ja, das haben wir jetzt fertig. Ich hoffe, jetzt hat er es mitgekriegt, dass er den nicht annehmen soll. Trag hier.
Habt ihr gestern, war das gestern? Nee. Doch, gestern oder vorgestern? Hast du den Kiesel bei Lanz gesehen?
Nee, lustigerweise habe ich, nein, das war gar nicht lustig, ich habe mit Zahnschmerzen im Bett gelegen und ausgerechnet, wenn Kiesel da ist. Das war natürlich nicht besonders prickelnd.
Ja, also das, ich stelle die hier unten rein, wenn du magst.
Ja, das mach mal, das ist gut.
Weil das ist, also dieser komische Kerl da, dieser, wie heißt der, Fahrt oder was weiß ich. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Und der wurde immer lauter und Kiese blieb ganz gelassen. Und hat ihm ganz ruhig widersprochen. Also Kiese war in Höchstform.
Ja, ich weiß einfach auch gar nicht, warum man diesen Pfad immer noch einlädt. Ich also weiß. Was soll das? Dieser Mann ist einfach für gar nichts gut, außer russische Propaganda. Und ansonsten kommt da sowieso nicht viel bei rum. Sollte man mittlerweile auch gelernt haben. Aber der Fakt ist ja auch, dass Lanz das Thema Ukraine sowieso schon längst hat fallen lassen und dementsprechend. Alex VB, ich sehe dich jetzt als Zuhörer, ich hoffe aber, ich habe dich unter den Sprechern, kann das sein? Ach, ich liebe ja die Spaces.
Ja, also ich werde als Zuhörer angezeigt, kann aber sprechen.
Wow, super, ein Zuhörer, der sprechen kann, dann sprich mal.
Jetzt bin ich auch Sprecher, wie ich sehe. Also, wer ihn nicht kennt, Erich Watt, ehemaliger oberster Militär bei Merkel, der größte Einflüsterer, was das angeht, der, als wir hier schon bei Twitter alle wussten, dass die Russen sich vor Kiew zurückziehen, immer noch steif und fest behauptet hat, dass Kiew innerhalb der nächsten Stunden oder Tage endgültig eingekesselt sein wird. Er hat sich seit Anfang des Ukraine-Krieges, glaube ich, hat erst als einziger geschafft, eine 100-prozentige Fehlquote an Vorhersagen und so herauszuhauen. Also das ist, also selbst wenn man gar keine Ahnung hat, trifft man eigentlich besser, weil dann ist man so statistisch bei 50-50. Er hat es geschafft, 100% daneben zu liegen. Was da jetzt wiederum an Hintergründen sind, ob da Moskau bei ihm seine Finger im Spiel hat.
Da drängen sich doch gleich mehrere Fragen auf. Also erstens, wenn das alles so ist, wird es ja wohl auch in der Vergangenheit schon so gewesen sein. Wieso war das dann der höchste Sprecher von der Merkel? Und dann das nächste ist, was bildet der Land sich eigentlich ein, wenn er dann solche Leute einlädt? Also was ist denn los? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist alles gar nicht so dramatisch, sondern die werden einfach alle irre. Wirklich, mit anders kann man das sich ja langsam nicht mehr erklären, was da so stattfindet. Also warum lädt man diesen Mann ein und konfrontiert auch noch den armen Kiese mit dem?
Also, zum Thema, warum werden solche Leute immer noch eingeladen? Also 2022 taucht er überall in Nachrichten immer auf als ganz großer Experte. Das ist inzwischen zum Glück vorbei. Die haben es dann erkannt. Weshalb er in Talkshows eingeladen wird? Es gibt Stimmung, Streit, Diskussion, Theater. Das ist doch nur eine reine Showveranstaltung. Und da müssen sie irgendwelche Propagandisten einladen. Oder Leute, die sich so benehmen. Wie, was? Das ist ganz einfach. Zur anderen Frage, die ist ein bisschen komplexer zu beantworten. Wieso so einer unter Merkel da der höchste Militär war oder der höchste Einflüsterer, besser gesagt. Also er war ja nicht der höchste Militär. Das wäre ja der Generalinspekteur, aber im Kanzleramt. Weshalb ist Nord Stream immer weiter ausgebaut worden? Weshalb ging es darum, Rheinmetall nach Russland exportieren? Diese Gefechtsübungszentren. Russland war für die Merkel-Zeit ein Riesenmarkt. Es war vielleicht so ein bisschen diese späte Genugtuung, in Frieden mit Russland zu leben. Mit Russland gemeinsam zu leben. So vielleicht auch unterbewusst so von Merkel, weil sie ja so sozialisiert war, ein Gegenpol zur USA, der auch für sie wichtig war, aber ein Gegenpol zu schaffen. Und da passte der wunderbar ins Bild, der sagte und immer noch steif und fest behauptet, dass man Russlands Streitkräfte nicht besiegen kann. Das haben schon die Taliban mit der Sowjetunion geschafft. Und jetzt in der Ukraine sieht es ja auch nicht anders aus. Also 23 haben die Russen Bachmut eingenommen und inzwischen sind sie ganze 16 Kilometer davon an der entferntesten Stelle, glaube ich, weg mit der Front. Also in Artilleriereichweite, locker in Drohnenreichweite, alles. Also eine Schnecke wäre schneller gewesen. Daran sieht man, wie gut die Ukrainer sind, mit dem wenigen, was sie überhaupt zur Verfügung kriegen von uns und auch was sie dann so entwickeln. Und da sind Leute wie Watt, die einfach nur sehen, ja, Russland hat 125.000 Panzer eingelagert, 700.000 Atomraketen und was alles da so das Politbüro verbreitet. Da sind die natürlich, die da locker drauf abfahren. Ende.
Jetzt bin ich ja schon fast ein bisschen stinkig, dass ich Lanz nicht geguckt habe. Ich hätte es mir vielleicht trotz Zahnschmerzen irgendwie anmachen sollen wenigstens. Christian, hallo.
Gibt genug Videomitschnitte von der witzigsten Szene, wie Watt den Watt mitmacht.
Da kannst du, vorscrollen in der Mediathek.
Ja. Alles klar, Christian.
Ja, hallo, Grüße in die Runde. Also ich habe Erich Watt mal kennengelernt bei einer Veranstaltung, ich glaube von SWP war das. Das war vor der russischen Invasion, ich glaube 21 irgendwie zu Corona-Zeiten. Und also da hat er nicht zur Ukraine erzählt, sondern allgemein andere Sachen, nämlich aus seinem Erfahrungsschatz im Bundeskanzleramt. Und ich will ihn nicht verteidigen, aber eins muss man ihm zugutehalten. Er war halt über mehrere Jahre an einer sehr exponierten Stelle, wo er Einblick kriegt in alle wichtigen Angelegenheiten den deutschen Staat betreffend. Und vor allem ist der dann auch als Teilnehmer bei all den Konferenzen und auch bei den Hinterzimmergesprächen immer mit dabei gewesen. Das heißt, also wenn es darum geht zu wissen, was ging denn in der Zeit unter Merkel ab, dann weiß er das ganz genau. Ja, also der ist von der Warte her schon eine sehr interessante Quelle. Und natürlich geht es Lanz auch darum, dass der kontroverse Gesprächspartner hat. Aber der Wart, der könnte trotzdem aus seiner Expertise, die er da erlebt hat, sehr viel beitragen. Warum er auf den Dienstposten gekommen ist, also heutzutage ist das so, da kommen Leute hin, von der die Armee sagt, die sind gut, aber nur gut sein reicht nicht, sondern du brauchst vor allem ein Netzwerk, ne? Und zwar ein Netzwerk häufig zu der Regierungspartei. So, und wenn du dich dann in der Partei hervortust, dann hast du halt die Chance, im Bundeskanzleramt deinen Dienst zu tun. Mag auch Ausnahmen davon geben, aber ich glaube, das ist tatsächlich die Regel. Also die Menschen, die dort arbeiten, die werden handverlesen ausgesucht. und die werden nicht aus einer großen Leistungsgruppe ausgewählt, ja, sondern da geht es über persönliche Netzwerke. Und dann ist es ja auch so, und wie gesagt, ich will ihn gar nicht verteidigen, weil ich bin auf der Veranstaltung mit ihm richtig zusammengerasselt und der ist einfach unbelehrbar. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn jemand eine falsche Prognose abgibt beispielsweise. Also ich meine, Prognosen sind Prognosen, weil sie auch falsch sein können. Es ist ja erstmal gut, dass sich überhaupt jemand traut, Prognosen zu formulieren. Viele, auch in Ministerien oder auch im Militär, trauen sich das schon gar nicht, weil sie ja falsch liegen könnten. Deswegen ist eine Prognose machen, ist erstmal was Gutes, ist anerkennenswert. Nur es muss halt so sein, wenn man feststellt, dass die Prognose sich nicht erfüllt, sondern ein anderes Szenario eintritt, muss man sich halt anpassen. Ne? Also das ist der Schritt zum Profi, wenn man so will. Und im politischen Betrieb ist das aber manchmal gar nicht so wichtig, dass man sich an die Realität anpasst, sondern da geht es ja dann eher darum, dass man überzeugend in einer Bubble einfach einen bestimmten Standpunkt vertritt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es einfach unter Merkel damals die Regierungslinie war, Wandel durch Handel, Annäherung an Russland über wirtschaftliche Beziehungen. Russland war zu der Zeit, glaube ich, auch im Partnership for Peace Programm der NATO. Also das war so ein Zusammenarbeitsstatus. Viele Staaten, die Mitglied werden wollten in der NATO, waren zuerst in diesem Programm. Also da standen ja die Zeichen auf Annäherung. Und wenn man dann im Bundeskanzleramt arbeitet, also ich arbeite ja jetzt ab und zu mit den Leuten immer noch zusammen, die da sitzen, ich habe da nicht den Eindruck, als würde man da Wert auf Diversität legen, sondern das ist schon so eine Bubble für sich. Also da macht man, glaube ich, sich keine Freunde und keine Pluspunkte, wenn man immer der eine ist, der das genaue Gegenteil von dem empfiehlt, was zum Beispiel der Kanzler oder sein Minister, sein Staatssekretär, denn so für richtig halten, auch wenn man der Fachexperte ist. Und ich mache die Erfahrung auch jetzt, es gibt halt viele Menschen, die dann sagen, und das, sie können auch davon überzeugt sein, müssen sie aber nicht, aber die sich dann einfach ihrem Umfeld anpassen und dann halt das sagen, von dem sie wissen, dass es ihrer Karriere förderlich ist. Ja? Also ich will dem Vater nichts unterstellen, aber auf diesem Dienstposten, da muss man Karrierist sein. Also Militär ist ein Karriereberuf, Offizier ist ein Karriereberuf und das war er ja zu dem Zeitpunkt noch. Und wie gesagt, ohne Netzwerke, gerade in den politischen Parteien, kommst du eigentlich nicht auf diesen Dienstposten. Das erklärt vielleicht ein bisschen was. Ne? Und das ist schade, weil ich glaube schon, dass er bei Lanz auch tatsächlich interessante Sachen gesagt hat, von denen er überzeugt ist, dass das so richtig ist. Und ich finde das immer dann wichtig, also wirklich spannend auch, wenn er aus seinem persönlichen Erleben erzählt. Weil es gibt ja erstmal gar keinen Grund zu glauben, dass das, was wo er sagt, er hat das so und so erlebt, dass das falsch wäre. Und auch daraus könnte man ja viel ableiten. Aber weil sich alle über Wart und seine emotionale Entrüstung gegenüber Kiesewetter aufregen, da geht das total unter. Also eigentlich ist das sehr spannend, sich das anzugucken, auch vor dem Hintergrund. Jetzt habe ich ganz lange erzählt. Danke, dass ich durfte.
Danke, dass du da bist. Weil das ist ja nochmal ein bisschen Insiderwissen. Allerdings finde ich es natürlich eigentlich dramatisch, wenn so ein Kanzler da nur Leute sitzen haben, oder wenn so ein Kanzler da nur Leute sitzen hat, die alles abnicken, weil ich gerade da an diesen Stellen ja eigentlich bevorzugen würde, wenn kontrovers diskutiert wird und auch andere Meinungen mit einspielen dürfen. Naja, weiter geht's mit Alex.
Ja, also was Christian schön formuliert hat, hatte ich ja so ein bisschen drastischer formuliert, das mit dieser Russland-Stimmung. Ja, das ist ja nicht nur da so, sondern überall, dass wer geschmeidig ist, nach oben hin kommt da etwas besser durch als diejenigen, die auch deutlich gegen anreden. Das sind dann immer so ein bisschen diese Störfaktoren, die man auch gar nicht hören möchte. Also das sind ja immer dann die absoluten Ausnahmen, die dann trotzdem noch weiter nach oben kommen. Das ist halt auch leider immer so ein Problem. Das ist aber in, muss ich leider so sagen, wahrscheinlich allen Behörden das Problem und wahrscheinlich auch in vielen Unternehmen, wo es ja auch um sowas geht. Und wer dann einfach sehr gut und sehr deutlich seine eigene Position vertritt, legt sich dann eher Steine in den Weg. Ja, man muss sicherlich Watt in zwei Sachen unterteilen. Einmal das, was er aus der Merkel-Zeit berichten kann. Das ist sicherlich hochinteressant, auch viel, was so aus dem Bereich Insiderwissen sein könnte. Das könnte sehr interessant sein. Aber er hätte auch, und das hattest du ja auch so schön gesagt, wenn man sieht, dass man eine falsche Prognose abgegeben hat, dann muss man das korrigieren. Und das hat er bis heute nicht. Also, und das sind ja inzwischen 4 Jahre rum. Er ist immer noch auf seinem Trip. Und es ist ja inzwischen für jeden klar, dass das so gar nicht stimmt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und wenn man mal schaut und sieht, wie man hier wie vertraut als Accounts und was die so gesagt haben, ab und zu machen wir ja auch mal solche, oder einzelne von uns ja mal so einen Rückblick, was man so 22 oder 23 so vorhergesagt hat, dann ist das ja eigentlich häufig schon, dass wir doch alle oder viele dieser OSINT-Accounts doch eine sehr gute Trefferquote hatten, mit dem, was wir hier bei Twitter und Telegram gefunden haben und mit der ganzen Einschätzung. Und ich finde, da ist einer wie Watt, der ist wahrscheinlich einfach nur über zu viele Jahre hinweg in dieser Bubble gewesen. Und da liegt dann das Problem drin, dass er da gar nicht mehr rauskommt. Aber wenn er intelligent genug wäre, würde er sehen müssen, okay, ich habe mich jetzt dauerhaft geirrt, quasi jede Woche neu, und ich muss jetzt langsam mich zurückziehen und meinen Mund halten, bevor ich mich hier endgültig abschieße. Und das hat er leider nicht geschafft. Und mal so als Neuestes nochmal was zum Thema Atomsau. Ist ja auch mein Ursprungsthema, weshalb ich ja bei Twitter so ein bisschen größer wurde. Heute oder gestern kam beim ARD investigativ etwas, was Lars und ich ja schon vor über 3 Jahren gesagt hatten. Da, als es um diese Poseidon super duper Tsunami-Torpedos ging, dass das ja eigentlich wahrscheinlich nur irgendwelche Startvorrichtungen sind für ICBM oder SLBM, also Interkontinentalraketen, die von U-Booten gestartet werden. Und das hat jetzt auch die Tagesschau, glaube ich, heute Morgen dann rausgehauen. Ende.
Ja Mensch, dann sind die ja richtig flott. Wunderbar. Ich glaube, der Dirk ist Sprecher, aber ich sehe es nicht. Dirk?
Jo. Da bin ich. Ja, ich wollte nur kurz einfügen, ich habe nicht alles von anderen mitgekriegt. Aber was häufig aus meiner Sicht vergessen wird, das wird immer alles so sehr politisch gesehen. Ich glaube, man darf die wirtschaftliche Komponente auch bei Merkel nicht unterschätzen. Also wenn ich bedenke, wie viele Projekte ich in meiner Karriere so IT-mäßig gemacht habe, wo irgendwelche deutschen Unternehmen nach Russland gegangen sind, da konnte einfach so viel Geld verdient werden und so weiter. Und ich glaube, da hat es einen Riesendruck aus der Wirtschaft gegeben, genau das zu tun, was Merkel da getan hat. Und Merkel hat schon mal ein ziemliches Ohr an der Wirtschaft gehabt. Da haben so viele Leute sich da dermaßen eine goldene Nase verdient. Viele bekannte deutsche Unternehmen, die sowohl in der Bauindustrie, Klaas mit Mähdreschern, Bertelsmann mit CD-Presswerken, VW mit allen möglichen Motorenkram und so weiter und so weiter. Also das wird für mich immer ein bisschen mehr als auf die Politik abgewälzt, bei allen Fehlern, die da gemacht worden sind und falschen Einschätzungen. Man darf halt auch die Wirtschaft nicht vergessen. Da hat es einen riesengroßen Druck gegeben und die Netzwerke sind so eng, gerade bei den ganzen großen Unternehmen. Also ich glaube, das ist, geht für mich immer völlig unter. Ende.
So, und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir den Raik auch als Sprecher gehabt?
Ja, hier ist er. Jo. Nochmal was zu dem Thema mit Watt und seinen Prognosen. Wir haben ja noch so einen sehr prognostischen Nostradamus-Darsteller namens Kujat, der ja mit jeder seiner Prognosen falsch lag. Das Problem ist halt immer, wie Christian schon gesagt hat, die sehen halt nicht ein, dass sie falsch lagen und geben es zu. Das ist das größte Problem. Man kann ja falsch liegen, aber halt irgendwann mal sagen, ja, okay, ich lag falsch, es läuft so und so. Und dann habe ich direkt eine Frage an Christian, da er ja unser Mann in Brüssel ist. Sie haben bestimmt schon, du hast bestimmt auch schon mitbekriegt von dieser Anguish Alumina Sache und was das für Wellen geschlagen hat. Hast du da selber schon Erfahrungen mitgemacht oder angeschrieben worden deswegen? Ende.
Jo, Christian, interessante Frage. Weißt du da irgendwas?
Also ich bin ja seit einem Jahr nicht mehr in Brüssel, ich bin ja in Berlin. Und ich bin gerade völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß gar nicht, was du gerade gesagt hast. Ich habe das gar nicht verstanden. Also ich habe da noch gar nichts gehört. Ja, können wir vielleicht gleich auch mal parallel einfach schreiben. Vielleicht kenne ich das ja unter einem anderen Begriff mit Auswirkungen. Aber ich kann das so gerade gar nicht einordnen.
Ja, Reit, dann erklär doch mal kurz, was du meinst.
Also es geht um ein Unternehmen direkt in Irland. Das heißt English Alumina. Das ist so eine Aluminiumbude. Die stellen Aluminiumoxid und Aluminium her, gehören aber Rusal, also Russaluminium, und produzieren schön in Irland die Grundstoffe und Aluminium und schippern das dann über andere Länder wie Estland und Litauen, sind glaube ich auch ein paar Reedereien dabei, und schippern das dann immer noch ohne Sanktionen rüber nach Russland. Aluminium als Grundstoff für alles Mögliche, was in der Rüstungsindustrie benötigt wird. Und da haben sich jetzt einige aus der NATO-Bubble das auf die Fahnen geschrieben und das hat auch schon richtig Wellen geschlagen. Mittlerweile sind es 63, also mein letzter Stand sind 63 MEPs, die daran teilnehmen und das unterstützen, um da Sanktionen auf Aluminiumprodukte zu zimmern, dass das nicht mehr passieren kann.
Ja, ich würde das mal als Spitze des Eisbergs bezeichnen. Also wir haben ja noch diversen Austausch an Dual-Use-Gütern oder auch an Öl, das wir kaufen und damit dann, also in der EU, und damit dann halt auch die russische Staatskasse weiterfinanzieren. Da ist das jetzt ein Beispiel. Also da gibt es ganz viel. Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass dann vor allem ukrainische Quellen auch gern mal im Informationsraum öffentlich für alle dann so Unternehmen, insbesondere deutsche Unternehmen, auch an den Pranger stellen, weil man halt immer wieder in russischen Kriegswaffen dann Komponenten von den entsprechenden Firmen findet. Und es ist halt einfach so, dass dieses Sanktionsregime, das die Europäische Union fährt, das hat Lücken. Die Lücken werden aktiv gesucht. Und ich will nicht sagen, es ist löchrig wie ein Schweizer Käse, aber wenn man diese Lücken gezielt nutzen will, dann ist das halt immer noch möglich. Und da ist diese Firma, die du jetzt angesprochen hast, in meinen Augen ein Beispiel von nicht wenigen, um das mal so auszudrücken.
So, und weiter geht's mit der Konstanze.
Ja, schönen guten Abend allerseits. Ich wollte nochmal auf die Merkel zurückkommen. Die hat das, glaube ich, auch mal direkt gesagt in irgendeinem Interview, dass sie da mächtig Druck auch von der Wirtschaft bekommen hat. Also das würde ich bejahen, dass das so ist. Ich habe da noch ein Interview von ihr in Erinnerung. Ist schon lange her, aber das hat die, wie gesagt, mal direkt gesagt. Also ist nicht, tatsächlich nicht nur die Politik, da sind auch gierige Konzernchefs mit drunter, die das mit versaubeuteln. Ja, sieht man ja jetzt auch an den Sanktionsumgehungen, beziehungsweise, ja, dass da eben Schlupflöcher massiv gesucht werden und das Überdreiecken da, das machen ja nicht die Politiker, das machen ja in der Tat die Firmen. Erstmal.
Ja, also ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube einfach auch nicht, dass man das komplett dicht bekommt. Ich glaube, da wird es immer irgendwie Schlupflöcher geben. Natürlich sollte man en gros gucken, dass man da einen Blick drauf verhält, aber ich glaube, so ganz dicht kriegt man das sowieso nicht, dieses Netzwerk. Also das ist einfach, da gibt zu viele Wägelchen und Mittelchen, wie man hintenrum da irgendwie doch noch was erreichen kann. Und die Draghi nochmal.
Ja gut, mit der Wirtschaft, okay, natürlich. Da haben wir ja auch alle furchtbar von profitiert, dass wir da so billiges Öl und Gas die ganze Zeit bekommen haben. Das ist ja schön und gut, aber ich sag, Giese hat ja auch in dem Dingens gesagt, also das ist ja nicht seit gestern. Das ist ja schon vor 2014 im Prinzip. Und der Bart war ja die ganze Zeit bei der Merkel. Und ich sag, was er erzählt, das sind erstens russische Narrative und doch irgendwie alles relativ weltfremd. Also ich kann das nicht so entschuldigen, wie der Christian das gerade getan hat. Ja, ich weiß nicht. Ich sag, vor allen Dingen hat der Lanz dann auch noch in die Kerbe gehauen. Das fand ich überhaupt nicht gut, dass der den auch noch irgendwie unterstützt hat. Der wollte das also wirklich schön am Kochen halten. Aber ich sag, man sollte es sich anhören und sorry, also ich habe da nicht viel Vernünftiges von gehört. Klar, Wirtschaft ist Wirtschaft, keine Frage. Aber wären wir früher alarmiert worden, oder unsere werten Politiker, dann hätte man das vielleicht verhindern können, die ganze Scheiße, ne? Also von daher, und dann hat er ganz furchtbar dagegen geschimpft, dass die Ukraine in die EU soll. Das wäre ja der Weg zum Dritten Weltkrieg und was weiß ich was. Und es war einfach gruselig. Es war einfach gruselig. Also, da ist der Chris. Chris, kannst du das mal mit der Irland?
Die Moderation überlass mal mir. Wir gehen nämlich nach der Reihenfolge.
Ich wollte den Chris nur bitten, weil der hat mir das nämlich geschickt und der hat es in seiner Timeline. Ich war da nämlich gerade am Suchen mit den Iren, die da wirklich, das ist im extremen Ausmaß, das ist nicht ein bisschen oder so, und man versucht jetzt über Anschreiben der EU-Abgeordneten im Prinzip das ins nächste Sanktionspaket aufzunehmen. Klar, ganz dicht kriegst du das nie, aber das ist wirklich extrem, was da abläuft, aber da kann Chris mehr zu sagen.
Ja, aber und die Katinka ist nicht mehr 63, sondern 69 mittlerweile sind, aber Katinka ist jetzt auch dran. Katinka.
Einen wunderschönen, überraschten Abend. Ich habe heute nicht damit gerechnet.
Ich auch nicht.
So, dann ist gut. Ich habe es euch oben dran gehängt und unten drunter habe ich auch noch einen Link zur Webseite mit hingetan. Es geht um einen Aluminiumprozessvorstoff, Alumina. Das ist nicht wirklich Aluminium, aber es wird gebraucht für die Aluminiumproduktion. Und es ist eigentlich zusätzlich auch noch total giftig. Also wer sich da ein bisschen informieren will, auf der Webseite steht jede Menge da dazu. Falls jemand E-Mail-Adressen der deutschen oder estnischen oder litauischen Parlamentarier haben will, um sie anzuschreiben. Ich hab es als Listen, also es muss nicht mehr aus den EU-Seiten extrahiert werden, einfach mir Bescheid sagen. Und den Rest, den darf Chris erzählen, nachdem Drake es von ihm hören wollte. Danke.
Sorry, so war das
danke dir.
Also Leute, ich wollte sagen, ja, ich freue mich, mein Hooligan ist da, das wollte ich sagen, genau. So, und jetzt ist die Konstanze dran.
Ja. Scheibenkleister, jetzt ist das weggerutscht. Ah, ich krieg doch nicht, eben hatte ich es noch und jetzt ist es weg. Das ist mir jetzt sehr unangenehm. Aber Hessen freut sich. Ja, schmeckt mich nochmal. Unangenehm.
Ja, dann fahrt frei für Chris, bitteschön.
Ich muss mich gerade noch ein bisschen einkriegen. Das war gut, Konstanze. Ich hoffe, es fällt dir gleich wieder ein. Drake, ich wusste eben gerade noch überhaupt nicht, um was es ging irgendwie. Deswegen war ich jetzt gerade selbst ein bisschen überrascht. Katinka hat es eigentlich gerade schon dargestellt. Es geht um hauptsächlich Aluminiumoxid, also dem Vorprodukt der Aluminiumproduktion. Ich weiß jetzt nicht, was ihr diskutiert habt, weil ich bin gerade erst hier reingestolpert. Deswegen habe ich den Stand gar nicht mitbekommen und das wollte ich eigentlich gerade abfragen. Ab welchem Stand willst du denn was von mir wissen?
Es ging darum, dass Christian noch überhaupt nichts davon gehört hat und wir wollten ihm erklären, warum das wichtig wäre, dass es ein Sanktionspaket ist.
Ach so, Aluminiumoxid irgendwie. Es gibt ein irisches Unternehmen, ist glaube ich inzwischen bekannt. Organic heißen die, glaube ich jetzt. Ich habe den Namen immer noch nicht richtig gelernt auszusprechen. Die völlig unbehelligt die ganzen Jahre über Millionen an Tonnen Aluminiumoxid nach Russland transportiert haben, unter dem Vorwand.
Also ich muss mal eben ganz kurz dazwischen gehen. Ich stelle jetzt mal eine richtige Laienfrage. Also dieses Aluminiumoxid heißt das, ne? Was stelle ich mir darunter jetzt vor? Ist das ein Pulver, eine Flüssigkeit, ein Metall? Was ist das? Und wie wird das nach Russland gebracht?
Ja, bin ich gerade dabei. Also zur Form, das kannst du entweder gepresst bekommen irgendwie oder als Pulver zum Beispiel oder als Granulat oder wie auch immer. Und dann kann man das, das wird mit Schiffen nach Russland transportiert. Die haben das bisher irgendwie unter dem Deckmantel gemacht, es wäre für die zivile Nutzung. Das ist das, wie es an den Sanktionen vorbeigeschifft worden ist. Was man aber inzwischen verfolgt hat, da haben sich ein paar Leute hingesetzt und haben sich nämlich angesehen, wo landet das Zeug denn eigentlich? So, und dabei haben sie dann festgestellt irgendwie, dass ca. 90-95% davon direkt an russische Rüstungsunternehmen ausgeliefert werden und dort auch direkt verarbeitet werden. Damit wird im Grunde, also das heißt, das Zeug kommt in die Rüstungsunternehmen und landet im Grunde dann einige Tage später irgendwo in der Ukraine. Das heißt, entweder als Aluminium, das in thermobarischen Bomben durch die Russen auf die Ukraine abgeworfen wird. Das heißt in Shahed-Motoren, also in den Motoren der Drohnen, mit denen die Ukraine laufend angegriffen wird und terrorisiert wird. Und das findet sich in 100.000 anderen Bauteilen, die man in der Rüstungsindustrie von der Munitionsherstellung bis zu Elektronikbauteilen braucht. Das heißt irgendwie, dass wir, also dieses Unternehmen füttert damit einen Großteil des Aluminiumbedarfs der russischen Rüstungsunternehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das in das Sanktionspaket hineinbekommen, damit wir genau das abschneiden können, weil das eben tatsächlich einen sehr großen Teil ausmacht dessen, was Russland, ich nenne es inzwischen auch nur Rotzland, benötigt, um Waffen herzustellen, Mittel herzustellen, um in der Ukraine Menschen zu töten und diesen Krieg weiterzuführen. Daher ist das so wichtig. Gut, wir haben jetzt irgendwie, oder das heißt wir, diejenigen, die das Projekt begonnen haben, sind jetzt inzwischen bei 69 Members of Parliament of the European Union, die das Ganze offiziell mit unterstützen. Inzwischen ist auch der Ministerpräsident Estlands mit hinzugekommen, der es offiziell unterstützt. Bei uns in Deutschland ist es unter anderem ja unsere berühmte FDP-Hooligan-Frau, ne? Und drei weitere, soweit ich das noch jetzt richtig auf dem Schirm habe. Aber ich sehe schon, ihr habt da oben die Auflistung, da ist es ja noch mal ein bisschen im Detail aufgelistet. Ja, genau. Ja, also inzwischen sind wir sogar jetzt hier bei 6 Deutschen und das wächst stetig. Es ist abzusehen, dass das tatsächlich Teil des nächsten Sanktionspakets sein wird, beziehungsweise zur Abstimmung kommen wird. Und die Anzahl der Europaparlamentsmitglieder steigt täglich, die das unterstützen. Das, was ich daran so erschreckend wie gut finde, ist, dass das bisher am Europäischen Parlament völlig vorbeigegangen ist. Niemand von denen hat es auf dem Schirm gehabt. Es mussten Privatpersonen wie wir, und also jetzt hier aus dem NAFO-Kreis hingehen, mussten das recherchieren, dokumentieren und bekannt machen, damit das im Europäischen Parlament auch bekannt wurde und dort jetzt reagiert werden kann. Die Kampagne, die gefahren worden ist, gerade mit den ganzen E-Mails, also ich habe auch, glaube ich, 25 oder 30 E-Mails geschrieben an die Abgeordneten dort, hat natürlich Wirkung gezeigt. Ne? Weil in der Masse, wie das dort aufgetreten ist, in dieser Kampagne, die hier in NAFO gelaufen ist, gerade hier auf Twitter, eigentlich nur hier auf Twitter, zeigt, dass eigentlich eine kleine Gruppe, also hier reden wir von 6, 7, 8 Leuten, so eine Auswirkung haben kann. Und das sollte uns alle ermutigen irgendwie, dass wir nicht warten, bis irgendjemand irgendetwas tut und wir dann irgendwie nur abnicken, sondern dass wir Dinge selbst machen, selbst angehen. Denn das hier ist eine, also das ist Graswurzelbewegung wie aus dem Lehrbuch. Wie aus dem Lehrbuch. Ein paar Leute haben angefangen irgendwie und alle anderen machen mit und jetzt kriegen wir wahrscheinlich das Ergebnis, dass es wirklich im Sanktionspaket landet, im nächsten 21. Also von daher, ich bin da ausgesprochen zufrieden mit, wie das gelaufen ist und bin da echt happy drüber, dass das so einen guten Erfolg hat.
Na, genau. Dann mal ein Applaus an die, die es in die Wege gebracht haben. Und weiter geht's mit der Konstanze.
Ja, also ich finde das natürlich auch großartig und wirklich ein absoluter Kracher, dass die das hingekriegt haben und dass sie sich dahin so hintergeklemmt haben. Das Recherchieren ist ja nun nicht unbedingt so einfach. Kostet ja Zeit und Nerven mitunter. Mir ist aber auch eingefallen, was ich vorhin sagen wollte, und zwar in Sachen Wirtschaft. Ja, sicher haben wir da etliche Jahrchen von profitiert. Die Sache ist nur die, wir bezahlen es jetzt doppelt und dreifach. Also nicht jetzt, sondern schon eine ganze Weile. Und ja, da hat man dann irgendwie ein bisschen kurzfristig gedacht. Von der Wirtschaft und auch von der Politik her. Ja. Nicht sehr zufriedenstellend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ende.
Und weiter geht's mit Christian.
Ja, danke für die Aufklärung. Super Arbeit, die ihr macht. Auch gut, dass ihr Parlamentarier in Brüssel gewonnen habt, die das unterstützen. Und die werden das mit Sicherheit auch entsprechend weitertragen. Die kritische Masse scheint ja schon deutlich überschritten zu sein, die erforderlich ist. Wenn ihr Staatsoberhaupt eines Landes schon auf eurer Seite habt, dann ist das also super erfolgreich. Grundsätzlich ist aber das Europaparlament oder das Europäische Parlament dafür nicht zuständig, sondern das macht der Rat der Europäischen Union mit den entsprechenden ratsvorbereitenden Gremien, Käufer und so weiter und so fort. Das heißt, wenn da Bedarf ist, dann könnte ich noch mal gucken, wer da die konkreten Ansprechpartner sind, also die, die dann diese Ratsarbeitsgruppen leiten oder die Action-Offiziere, die da auch hart dran arbeiten. Da muss ich mal schauen, ob ich das aus Brüssel, aus Berlin heraus noch mal neu ermitteln kann. Dann kann ich das gern weitergeben. Ja, aber super Initiative. Danke dafür.
Ja, die lieben Sanktionen. Also wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass man das sowieso nicht ganz dicht kriegt. Aber ich möchte wirklich mal darum bitten, wenigstens so dicht wie möglich. Also ich finde auch, da wird immer noch viel zu wenig hinterhergepackt. Und der Reik ist dran.
Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich dasselbe sagen wie Chris. Die Kontaktdaten von denen im Europarat, ja, bitte nehmen wir, die leiten wir dann an die Initiatoren dieser Bewegung weiter und dann schreiben die an oder finden jemanden, der sich da mit in Kontakt setzen kann und dann geht das direkt an die Leute, dass die das auch wissen. Weil das ist ja noch besser, dann direkt die, wo dann die Entscheidung am Ende getroffen wird, mit ins Boot zu holen, beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen, dass darüber überhaupt diskutiert werden muss. Und ich muss jetzt noch was zu dieser Aktion sagen. Ich weiß nicht, ich habe nicht nochmal nachgeguckt, aber was mich halt erstaunt hat, ist, dass bisher noch kein irisches MEP dabei ist. Also da bin ich echt, gerade die Iren, die ja eigentlich wissen, wie es ist, wenn eine Besatzungsmacht einen ausbeutet, beziehungsweise wenn die unterstützt wird von irgendwem anders, die sollten vielleicht mal aufwachen langsam. Wahrscheinlich sind die alle nach 1990 geboren. Ende.
Ja, ich glaube, Putin wird euch sehr dankbar sein für euer Engagement, denke ich. Also es ist ein dankbarer Mann. Außerdem steht er ja für Frieden, hat Peskow ja gesagt. Lieber Chris, du bist schon wieder dran.
Ja, für den Christian nur, Moment, für den Christian Bartels nur. Ich habe jetzt zwei Sachen gemacht irgendwie. Wenn du vielleicht jetzt die Person wirklich direkt ansprechen möchtest, ich habe oben ins Nest einmal einen Beitrag von Dan the Shadow Tanker gestellt. Das ist einer der Hauptinitiatoren dieser Aktion. Und in die Kommentare habe ich dann nochmal die Webseitenadresse hineinnotiert. Da ist natürlich auch eine E-Mail-Adresse auf der Webseite als Kontakt hinterlegt, wenn du da direkt Kontakt aufnehmen möchtest. Ich weiß nicht, inwieweit die über die interne Aufteilung innerhalb der EU informiert sind. Ich nehme an, die wissen da schon sehr viel. Ich sage auch immer nur EU. Ich weiß, da gibt es sehr viele unterschiedliche Divisionen, Officers etc., die sich mit verschiedenen Sachen beschäftigen. Aber bevor wir das hier aufdröseln, die meisten werden da keinen Durchblick haben, bleibe ich dann bei EU. Da weiß jeder so zumindest, was damit gemeint ist, in welche Richtung das geht. Ende.
Kann einer von euch mal eben in die Küche gehen und mir einen Kaffee machen? Alex, du bist dran.
Also, weshalb ist Irland gar nicht dabei?
Das hat einen wahrscheinlich relativ einfachen Hintergrund. In Irland betreibt Rusal, so heißt der große russische Aluminiumhersteller, ist einer der Top 3, glaube ich, der Welt oder Nummer 3, ein riesiges Werk. Das ist ein extrem wichtiger Arbeitgeber. In das leiten sie ja eigentlich schon seit Anfang der Sanktionen oder seit Anfang des Krieges die Bauxitladung, also quasi das Rohmaterial, was aus der Erde geholt wird, aus Südamerika und so um es dann so weiterverarbeitet in Russland, also mit der ersten Verarbeitungsstufe in Russland weiter nutzen zu können. Und Rusal gehört auch das Werk in Krasnodar oder wo auch immer das jetzt ist, Krasnojarsk, wo das jetzt hingeliefert wird. Also da sind wir wieder beim Thema wirtschaftliche Gründe in Verbindung mit der Politik dann.
Also den nächsten Krieg fangt doch bitte in einem Land an, wo man die Ortschaften aussprechen kann. Also das soll natürlich nur ein Spaß sein, weil sonst machen die das nachher noch bei uns. Also das wollen wir auch nicht. Meine Güte. Ja. Also, das ist auf jeden Fall eine super geile Kampagne. Ich möchte nicht wissen, wie viel da noch irgendwo spielt, was wir dann auch noch entdecken müssen, beziehungsweise ganz normal sterbliche Leute, die sich damit beschäftigen. Ist schon so, wie Chris sagte, auf der einen Seite echt geile Aktion, auf der anderen Seite natürlich eigentlich betrüblich, dass das nicht vorher schon entdeckt worden ist und dementsprechend schon vorher irgendwelche Maßnahmen ergriffen worden sind. Aber das wird wahrscheinlich dann so eine Nummer, man kann seine Augen ja nicht immer überall haben und ja, was soll man machen. Aber wichtig ist, dass es entdeckt worden ist und wichtig ist vielleicht auch, dass man es eindämmt. Also dementsprechend hoffe ich, dass sich da jetzt was tun wird. Der Alex ist schon wieder dran, so schnell kann es gehen.
Ja, also wenn man da mal so ein bisschen was rausfinden möchte, wo und wie Sanktionen umgangen werden, dann sollte man auf jeden Fall die Wirtschaftsnachrichten auch mal durchforsten und auch nach Suchbegriffen wie Sanktionen, Russland, Umleitung von Rohstoffen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so wenig, was da ist und was auch über EU-Staaten weiterhin läuft, über irgendwelche Zwischenprodukte. Und da haben viele Wirtschaftsmagazine schon 22, 23 drüber berichtet, über einzelne Sachen. Man muss es halt immer nur so ein bisschen suchen, vielleicht auch schauen, welche russischen Unternehmen haben hier noch selber Werke und gucken, inwieweit die verbunden sind. Und das sind auch nicht gerade wenig Werke, die hier noch existieren und auch für russische Unternehmen weiterhin arbeiten. Die wurden vielleicht zwischendurch nochmal an Strohmänner verkauft, aber das wird an den Lieferketten nichts ändern. Ende.
Ja, und prompt natürlich, wenn ich hier gerade was starte. Ja, also jetzt muss ich aber trotzdem mal eben kurz von dem Thema weg, weil ich jetzt persönlich mal wissen möchte, ich habe nämlich heute Morgen ein Video gesehen von Zelensky. Smucki, kannst du mal bitte, danke, von Zelensky, und ich möchte eigentlich mal wissen, weil wir haben ja jetzt hier so ein paar Fachleute, wie sieht das militärisch eigentlich aus Richtung Belarus? Also kommt da was von Belarus oder ist das eigentlich undenkbar? Was meint ihr? Das würde mich mal interessieren, weil immer wieder ist ja jetzt die Rede von Belarus. Ja, dann erst Raik und dann der Alex.
Ja gut, ich glaube, das hat man am Dienstag schon, dass das eher unwahrscheinlich ist, dass davon irgendwas kommt, sondern das ist eher eine Ablenkungsaktion oder eine Aktion ist der Russen, um zu sagen, hier, guck mal, passt mal lieber auf, nicht, dass ihr da von da oben was kriegt. So direkt passieren wird nichts, weil Russland dafür gar nicht die Mannstärke mehr hat, meiner Meinung nach, um da noch eine Front aufzumachen. Die haben ja jetzt schon Probleme, ihre aktuelle zu halten. Und Belarus an sich wird es auch nicht unbedingt initiieren, weil Lukaschenko braucht seine Soldaten im Moment eher dafür, um seine Bude da sicher zu halten, dass er zu Hause nicht auf den Sack kriegt. Weil sollte er das machen, wird die unzufriedene Bevölkerung in Belarus noch unzufriedener und ruppen ihm irgendwann den Kopf ab. Und diesmal wirklich. Ende.
Vielleicht hätte man da gar nichts gegen. Alex.
Ja, also ich bleibe dabei bei dem, was ich seit 22 sage. Lukaschenko hat es sich zwischen den Stühlen sehr bequem gemacht und sitzt da ganz gemütlich. Er versucht immer so ein bisschen gute Miene gern Westen zu machen. Er muss Putin immer ein bisschen versöhnlich sein, aber er versucht sich da größtenteils rauszuhalten, weil ansonsten sein Arsch ab ist. Belarus hat, meine ich, roundabout 45.000 Soldaten. Die Wehrpflichtigen gelten nicht als vertrauenswürdig für das Regime. Dazu musste Belarus sehr viel eingelagertes Gerät für Wehrpflichtige eigentlich an Russland abtreten, schon 22, 23, als da die ganzen russischen Panzer abgeschossen wurden. Da wurde allerhand dann hinterhergezogen aus Belarus, aus den stehenden Verbänden, beziehungsweise aus den Lagerverbänden, weil die vorbereitet waren. Also da war Russlands Lagerbestand so, dass er eh noch aufgearbeitet werden muss, wenigstens ein bisschen. Des Weiteren, Munition wurde sehr viel aus quasi den ganzen Depots alles rausgeholt, was man noch finden konnte. Das ist einmal so das Militärische. Gehen wir zum Geografischen. Im Norden der Ukraine haben wir im Nordosten die Pripyat-Sümpfe, gefolgt von den anderen Sümpfen an der Grenze zu Belarus längs. Da hatten wir, glaube ich, 23 sowas gespöttelt, die NATO-Biber, weil die da ganz massiv Bäume fällen und das ganze Land unter Wasser setzen und das eigentlich sogar von der Ukraine gewünscht ist, dass da die echten Biber, also die Tiere, da so für den Schutz arbeiten. Wir sprechen, glaube ich, über 5 bis 6 relevante Bereiche, wo man überhaupt durchstoßen könnte, ohne dass man seine Armee im Sumpf direkt versenkt. Also wenn man das so sieht, das ist schon alles nur ein bisschen Ablenkung, um Putin zu besänftigen. Des Weiteren würde es bedeuten, dass die ganzen Sanktionsausnahmen, die es auch für Belarus gibt, wahrscheinlich dann zurückgenommen werden würden. Und was bedeuten würde auf der einen Seite, dass es Belarus ordentlich wehtun würde und auch Putin schmerzen würde, weil so auch viel über Sanktionsumgehung doch nach Russland kommt. Wenn man also dieses Schlupfloch so schließen würde. Deshalb, ich bleibe bei meiner Einstellung, ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Ukraine der Republik Moldau dabei militärisch hilft, das Problem Transnistrien zu lösen, also das Problem Transnistrien militärisch zu lösen, als dass Belarus angreifen wird. Und die Ukraine hat auch schon sehr deutlich kommuniziert, sie wird Moldau diplomatisch dabei unterstützen, dass das Transnistrien-Problem gelöst wird, nicht militärisch.
So, und dann ebenfalls an unsere Military Species. Wie ist das denn jetzt mit diesen radioaktiven Drohnen, die Russland da auf die Ukraine hat niederprasseln lassen? Wisst ihr da was drüber? Also erstaunt hat es mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da rechnet man hier mit so ziemlich allem. Ja, dann erst den Chris und dann den Alex.
Ja, also das, was ich auf den Bildern gesehen hatte, irgendwie, es gab ja mal ein Bild irgendwie, auf dem ein Zeichen mit Strahlung zu sehen ist, irgendwie in einem Segment dieser Rakete. Das ist ein aktiver Suchkopf irgendwie. Und diese aktiven Suchköpfe haben natürlich auch dementsprechend eine Radarstrahlung. Deswegen ist da auch ein Radarzeichen drauf. Also von daher, das war jetzt für mich völlig unerheblich, irgendwie dieses Bild zu sehen, das da durch die Medien gegangen ist. Irgendwie, das ist also strahlender Sprengkopf oder sowas. Was ich jetzt nur gehört habe irgendwie, da kann Alex vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, wenn er mehr zugehört hat, war, dass das wohl eine ganz dünne Schicht eines strahlenden Materials, also ähnlich wie abgereichertes Uranium, nur hier ein anderer Stoff, ob das nun Plutonium war, das möchte ich mal ganz stark bezweifeln. Ich gehe auch davon aus, das war ebenfalls, wenn überhaupt, dann Uran, das da aufgebracht worden ist. Und die Vermutung wurde dort geäußert, zumindest in diesen ukrainischen Kreisen, dass das ein Versuch war, eine bessere Durchdringung eines gepanzerten Zieles zu erreichen. Aber aufgrund dieser Strahlungsmenge, also wir reden hier von 12 Millisievert, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dafür halte ich die Menge und die Strahlungshöhe für zu gering. Aber vielleicht kann Alex dazu ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Info als ich. Ende.
Ja, also wesentlich mehr Infos als du habe ich jetzt auch nicht. Also ich hatte jetzt gelesen, dass das Uran 235 oder halt 238 sein soll. Also noch schwaches oder halt starkes Uran. Aber mehr auch nicht. Und das ist halt auch so, wie du sagst, 12 Millisievert da waren. Also eine relativ problemlose Menge. Man sollte es jetzt nicht essen, man sollte auch nicht länger in der Hand halten. Aber ansonsten ist das, was da war, eher uninteressant. Ich weiß jetzt nicht, wo genau das da drauf war. Also wenn es tatsächlich Teil eines Sprengkopfes gewesen wäre, also eines sich selbst formenden Sprengkopfes, dann könnte es sein, dass es tatsächlich für sowas ist, wie Panzerung zu durchdringen. Glaube ich aber eigentlich nicht, weil die Russen das bisher, soweit ich auch noch nirgendwo gelesen habe, dass die Russen solche Art an Sprengköpfen in den Shahed-Drohnen einsetzen. Ob es jetzt irgendwas mit Geräten ist oder. Es wird sich zeigen, es ist aber jetzt nicht so, dass man sagt, davon wird die Ukraine wirklich groß verseucht oder ähnliches. Also ich denke mal, es kann auch irgendwelche Anstriche gewesen sein, irgendwas Fluoreszierendes oder. Also da haben wir viele Möglichkeiten, wo das drin steckt. Ich vermute, es wird halt eher so einen, so wie Chris das ja auch gesagt hat, irgendeinen Ortungshintergrund haben oder halt etwas, selber irgendwas zu überdecken in der Drohne, was vielleicht sehr starke Radarreflexionen hat.
Und der Reik.
Ja, was die Vorredner jetzt gesagt haben, alles valide Gründe. Ich habe eine komplett andere Idee. Die Russen haben einfach was draufgemalt, dieses Symbol, was man international kennt, wegen Radioaktivität, um die Ukrainer zu verunsichern und zu signalisieren, hier, wir sind bereit, sowas schon einzusetzen. Was denkt ihr eigentlich, was wir mit unseren ganzen tollen Raketen noch anrichten können? Ich halte davon, wie die anderen auch, nicht viel. Es ist, für mich ist es ein Abschreckungsversuch gewesen von den Russen aus, um sie, um wirklich zu verunsichern. Aber von den Russen und Nuklearzeug halte ich nicht viel. Ich meine, diese Hustentruppe hat sich in der Tschernobyl Exclusion Zone eingebuddelt. Also, ja, Ende.
Wo haben die sich was eingebuddelt?
Die haben sich im Gebiet rund um Tschernobyl, um das ehemalige Kraftwerk eingegraben. Die haben dort Schützengräben
gebuddelt. Ach so, ich erinnere mich. Alles gut.
Bald haben die Schützengräben gebuddelt. Super Idee übrigens.
Ja. Ende. Ja, wahrscheinlich haben die nachts auch schön geleuchtet. Alex.
Ja, das, was Rai gerade angesprochen hat, das ist 2022 passiert im Rahmen des Rückzuges der Russen aus Kiew. Da haben dann hat dann ein oder mehrere russische Einheiten Stellung ausgehoben in dieser ja doch immer noch deutlich verseuchten Bereich um das Kernkraftwerk herum. Wie dann später rauskam, wussten sie davon nichts, da ihre Karten irgendwie aus Anfang der 80er waren und Tschernobyl erst 86 geschehen ist und das dementsprechend da gar nicht eingezeichnet war, dass man da nicht buddeln sollte, weil das halt dann verseucht ist und sie sich selber damit Strahlenschäden zufügen. Ich weiß gar nicht, wie viele Soldaten mit massiven Strahlenschäden dann in Krankenhäuser gegangen sind und teilweise auch verstorben sind, meine ich. Das war eine mittlere zweistellige Zahl, glaube ich, oder sogar geringe dreistellige Zahl, die da betroffen waren. Ende
Ja, aber da wird auch wieder ganz eindeutig klar, wie sehr Russland seine Bevölkerung liebt. Da braucht man auch keine aktuellen Karten und da kann man auch ruhig mal ein bisschen an so einem Atomkraftwerk im Sandkasten spielen. Kein Problem. Chris?
Nee. Die Kommandeure wussten genau, wo die ihre Leute hingeschickt hatten, dass die in die rote Zone gehen. Oder so war das nicht. Aber nochmal zurück irgendwie zu der Rakete irgendwie. Die Rakete war ja eine R-60. Die auf einer Shahed montiert gewesen ist irgendwie. Also sprich, die Shahed fliegen ja inzwischen und die Kiran fliegen ja inzwischen ein und oftmals haben die eine Luft-Luft-Rakete auf dem Buckel, um damit zum Beispiel Hubschrauber abzuschießen auf der ukrainischen Seite. Die versuchen, die Shaheds abzuschießen. In diesen R-60, die waren früher mal tatsächlich, das sind Raketen irgendwie aus, keine Ahnung, Mitte der 70er, Ende der 70er, Anfang der 80er, die hatten mal abgereichertes Uran drin. Ne? Also da gab es Versionen von irgendwie, die hatten da vorne tatsächlich abgereichertes Uran drin irgendwie, um eben gehärtete Ziele besser zu durchdringen. Jetzt ist das nicht die erste R-60, die in der Ukraine gelandet ist und auch nicht die letzte. Es ist nur die erste, bei der diese Strahlung gefunden worden ist, beziehungsweise wo das überhaupt zum Thema gemacht worden ist. Jetzt weiß ich nicht irgendwie, ob vorher schon mal eine R-60 gefunden worden ist, die ähnliche Strahlungswerte gezeigt hat. Und es kann zum Beispiel dann auch sein, irgendwie, dass einfach diese Stäbe entfernt worden sind und der Rest an Strahlung eben jetzt gemessen wird. Weiß man alles letzten Endes nicht. Ja, aber die Untersuchung von solchen Debris, also von solchen Trümmerteilen, die runterkommen, ist eigentlich tatsächlich weitgehend gleich, sofern die Ausrüstung vorhanden ist. Deswegen, die hätten das dann auch schon vorher festgestellt. Deswegen, mich wundert das so ein bisschen irgendwie, dass das jetzt gerade so aufgepoppt ist. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das eine bewusste psychologische Komponente hat irgendwie, die bewusst jetzt in dieser einen Rakete eingesetzt worden ist, um genau das zu erzeugen, was wir jetzt haben, nämlich diese Diskussion Radioaktivität und die Atomsau jetzt da durchs Dorf treiben. Ich habe eher das Gefühl irgendwie, das ist tatsächlich eine Rakete irgendwie, aus der die wahrscheinlich dieses abgereicherte Uran rausgenommen haben und das ist die Reststrahlung, die in dieser Rakete verblieben ist. Weil ich kann mir diese geringe Menge an Strahlungswert sonst nicht erklären. Aber das ist nur so meine These. Kann genauso gut richtig wie auch falsch sein. Ende.
So, und weiter geht's mit der Katinka.
Es war halt einfach nicht zerstört, der Teil. Und das Warnschild war drauf. Deswegen kamen sie überhaupt nur auf die Idee. Also waren sicher auch früher schon welche, aber dann war es halt zerstört und das Atomwarnschild war nicht mehr so markant zu sehen und deswegen ist es so hochgepoppt. Ende.
Und Alex?
Ja, also ich habe jetzt gerade mal überlegt, ja, R60, also A8 bei der NATO, glaube ich, irgendwie heißt kodiert. Die wird nicht mehr aktiv, meine ich, von den Russen verwendet. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass sie jetzt für dieses Projekt, also das ist ja eine Kopie von dem, was die Ukrainer haben, die haben das ja zuerst auf dem Seedrohnen eingesetzt, die Flugkörper zum Abschuss von Helikoptern, dass sie das jetzt mit solchen alten Lagerraketen machen und da kann es dann natürlich sein, dass sie dann da einfach nur wahllos reingreifen, irgendwelche draufbauen und nicht darauf achten, was für ein Sprengkopf da drin ist. Ob es jetzt ein konventioneller ist oder einer, der mit angereichertem Uran. Also das kann natürlich auch sein. Ende.
Ihr sollt das nicht machen. Wenn ich was mache, dann müsst ihr weiterreden. Also sowas. Reik.
Ja, das ist die A8 AFID. Das ist die Vorgänger zur Wimpel gewesen, die dann später auf die MiG-25 sollte. Die wäre dann nuklear gewesen. Aber was da halt an Nuklearzeug drin ist, das hast du auch an der Sidewinder drin, was ja eigentlich das Pendant dazu ist, weil die R60 ist am Ende nur eine Kopie davon gewesen, beziehungsweise aus einer Kopie der Sidewinder hervorgegangen, weil die Russen haben sowas nie selber entwickelt, die haben es nur kopiert. Was halt die haben halt alle diese Luft-Luft-Flugkörper haben irgendwo ein Strahlungsding drin und das ist meistens das Sensor-Array und die ganzen Funkdatendinger, wo ein bisschen was strahlt. Das hast du auch bei den Amerikanern, klebt da so ein kleiner radioaktiver Aufkleber, Radionuklearaufkleber drauf, damit die Soldaten da nicht dran lecken. Aber das musst du bei den Amis ja auch machen, die lecken an allem. Also dass es direkt eine Nuklearwaffe gewesen ist, war es nicht, weil das wäre dann die Wimpel 45 oder so gewesen, die direkt als nukleare Flugabwehrrakete gedacht gewesen wäre und selbst die haben die Russen nicht mehr. Ende.
Wunderbar, ich habe einen Chorus und dann auch noch einen, den ich kenne, das ist sehr schön. Also da wollte ich sowieso jetzt mal fragen, nämlich den Alex. Also Alex, laut mehrerer Informationen hat ja Russland sich einiges auf Lager gestellt. Ist das tatsächlich so? Und also sieht es jetzt tatsächlich so aus, als wenn Russland bröckelt oder ist das, kann das auch ganz anders sein? Also ich weiß nicht, die Meldungen werden ja immer mehr, dass das irgendwie hart bergab geht. Aber die Meldungen höre ich mir auch schon an, oh mein Gott, da waren noch ganz andere Leute hier im Space. Wie sieht das denn jetzt da aus? Also weiß man da jetzt schon ein bisschen mehr?
Fange ich mal an mit dem auf Lager stellen. Ja, Russland lagert momentan allerhand ein, beziehungsweise rüstet Einheiten aus mit gepanzerten Fahrzeugen. Die werden aber nicht in der Ukraine eingesetzt, weil da ist aktuell einfach zu wenig Bedarf. Deshalb werden da die modernsten Sachen gar nicht erst mehr hingeliefert, sondern nur noch die Einheiten, die sowas haben, fahren das dann weiter. Aber der Großteil des modernisierten Zeugs geht direkt in andere Einheiten, die vorher Material abgegeben haben oder halt entsprechend hohe Verluste hatten. Das wird wieder aufgebaut. Deshalb, also, das darf man aber auch gar nicht mehr so sehen, weil einfach Russland hat halt das Problem, hätten sie so weitergemacht wie 22, 23, wäre ihnen das Material ausgegangen. Deshalb haben sie halt dann die Taktikänderungen durchgeführt. Und inzwischen hat sogar Russland festgestellt, dass nur ein sehr mäßiger Panzereinsatz überhaupt erfolgreich ist. Man sieht es ja auch eher relativ selten auch auf der ukrainischen Seite. Ja, sie werden noch hin und wieder eingesetzt, oder eigentlich täglich, aber nicht mehr so in der Masse und auch nicht mehr so als Kernelement der Streitkräfte. Das heißt, man hält sie so ein bisschen zurück für irgendwelche zukünftigen Aufgaben, die sich vielleicht bieten könnten. Russland in Auflösung. Also Russland erobert weiterhin immer noch kleinere Teile Territorium. In den letzten Monaten war es jetzt so, dass tendenziell etwas mehr verloren wurde, also die Ukraine etwas mehr zurückerobert hat, als Russland erobert hat. Je nachdem, welche Quelle man sich jetzt anschaut, ist es mal den einen Monat Ukraine, die andere sagt ein bisschen mehr für Russland. Also da sprechen wir teilweise über 5 bis 10 Quadratkilometer in einem Monat für den eine Seite mehr als die andere. Also das geht um ganz geringe Mengen. Aber man darf jetzt nicht vergessen, insgesamt ist die Ukraine eher aktiver geworden. Also die Initiative, so heißt es ja immer so schön, auf dem Schlachtfeld hatte eigentlich jetzt die letzten 3 Jahre durchgehend Russland und alleine die Ukraine hat sich langsam kämpfend zurückgezogen, hat versucht, Russland dabei die höchstmöglichen Personalverluste beizubringen. Das war sehr erfolgreich, so dass Russland inzwischen relativ stark ausgeblutet ist. Und gleichzeitig ist die Ukraine jetzt auch wesentlich aktiver gegen den russischen Nachschub geworden. Also die haben auch die Drohnenreichweite auf 60 Kilometer gut ausgedehnt, teilweise jetzt sogar bis zum Asowschen Meer schon runter. Das ist schon ein Riesenunterschied. Also da geht es jetzt auch sehr deutlich drauf. Die Ukrainer versuchen auch immer wieder Personalkonzentrationen zu finden und die zu zerstören. Daher Russland taumelt, möchte ich mal so sagen, aktuell. Die Ukraine geht aber weiterhin sehr vorsichtig damit um. Und das hatte ich, glaube ich, schon mal vor einem Monat oder sowas auch bei dir gesagt. So meine Vermutung ist, dass es dieses Jahr so weitergehen wird, das ganze Jahr über, dass die Ukraine sich ein bisschen ausprobiert, selber mal wieder offensiver zu werden. Und diese kleinen Kämpfe, so die auch gar nicht mal unwichtig sind, so wie am ehemaligen Kharkovka-Stausee, wo die Ukraine teilweise jetzt die russischen Angriffsspitzen um 16 Kilometer schon zurückgedrängt hat in dem Bereich. Das sind Sachen, also da wird's weitergehen. Da wird man vielleicht auch mal sehen, wo die Ukraine was und wie probiert. Aber die Ukraine wird weiterhin ihr Hauptziel haben, Russland abzunutzen. Weil die Russen immer noch nicht ihr System umgestellt haben. Da, wo Russland angreift, ist es immer noch sehr personalintensiv und sehr verlustreich für Russland. Daher, also Russland ist momentan so ein bisschen wieder stärker am Taumeln. Und man muss sagen, diese ukrainische Strategie, Russland abzunutzen, auch wie sie es machen, scheint aktuell sehr gut aufzugehen. Wie gesagt, ich erwarte es für dieses Jahr, dass es so weitergeht, also eigentlich relativ geringe Veränderungen nur an der Front sind und eine wirkliche, echte Offensivoperation der Ukraine erwarte ich, wenn dann in 27. Ende.
Nee, noch nicht Ende. Andi hatte die Tage was von einem Putsch geschrieben. Hast du da auch was von gehört?
Ja, die Gerüchte hört man immer wieder. Es sind immer wieder so ein bisschen auch Veränderungen, wie die russischen Müllblocker und Propagandaseiten da agieren, was sie so von sich geben. Das ist gerade mal wieder so ein bisschen so ein Herausfinden, wer steht jetzt auf welcher Seite. Wer steht auf welcher Seite? Das hatte ich ja schon mehrfach erzählt, dass Russland eigentlich ein sehr sich gegenseitig kontrollierendes Machtgefüge hat. Das sind verschiedene Machtzirkel aus Politik, Geheimdienst, Wirtschaft und Militär. Das sind verschiedene dieser...
Alex, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Wait down, hast du dein iPhone jetzt zur Hand, bitte? Weiter, Alex.
Ich darf weitermachen? Gut. Die sich halt auch gegenseitig so ein bisschen bespitzeln, im Auge haben und so ein bisschen um die Macht im Hintergrund kämpfen. Also wer wie viel Einfluss hat. Und da gibt es halt immer wieder Veränderungen. Das sind dann auch immer die bekannten Fensterstürze und Teetrinker, die dann damit zuzählen. Interessant ist auch immer, welche Oligarchen auf einmal wieder ein paar mehr Firmen haben, welche abgeben mussten. Das ist halt immer so diese ganze Machtverschiebung, die Putin da so ein bisschen organisieren muss, um halt ein gewisses Gleichgewicht zu halten innerhalb seines Reiches. Ja, Putin ist geschwächt. Ja, die Leute bereiten sich drauf vor und ich halte das Ganze aktuell nur für eine quasi Aufklärungsmission einer dieser Gruppen, wie es überhaupt aussieht. Also da gebe ich jetzt aber aktuell auch noch nicht zu viel drauf. Ende.
Okay, und der Chris ist dran.
Ja, ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt eingehen, irgendwie, weil mir das immer wieder entgegenklatscht irgendwie oder jetzt Leute irgendwie fast schon in Erwartung ausbrechen, die Ukraine würde die Krim demnächst einnehmen. Hintergrund ist, es ist offensichtlich irgendwie, wir haben genügend Berichte dazu, wie Azov und SBS, also Unmanned Systems, den Bereich Tokmak, Melitopol, die Logistik, Straßen unter Feuer genommen hat irgendwie und dort auf Jagd geht. So, dieses Denken, ich will es mal so als Wunschdenken jetzt tatsächlich klassifizieren, hat nicht viel damit zu tun, irgendwie jetzt die Krim sturmreif zu schießen irgendwie. Es geht natürlich darum, irgendwie auch da die Logistikroute über die Küstenstraße, also über die M14 von Rostock bis zur Krim irgendwie dementsprechend einzuschränken. Sind auch deutliche Erfolge irgendwie auf Teilen der P37, also das ist die Straße von Pockmark bis runter zum Meer irgendwie und auch auf der E105 irgendwie hat jetzt die Militärverwaltung Fahrverbot für alle zivilen Fahrzeuge erlassen, weil eben dort im Grunde alles abgeschossen wird. So, aber ich glaube, das, was man da eher im Kopf haben muss irgendwie, und da stimme ich mit Alex völlig überein, irgendwie, was die Zeitschiene angeht, diese Lines of Communications, also diese Logistikverbindungen, die wir hier haben, sind natürlich nicht nur wichtig für die Krim, sondern sie sind für den gesamten nordwestlichen Bereich oberhalb der Krim mitverantwortlich. Das heißt, alles, was wir im Moment sehen, irgendwie der gesamte Bereich um Nikopol irgendwie bis runter zu Cherson, ja, das sind alles Bereiche, die von einem Logistikabschneiden oder einer Logistikbekämpfung irgendwie und Unterdrückung in diesem Bereich natürlich dann betroffen sein werden. Von daher, das ist bestenfalls ein Shaping of the Battlefield irgendwie und jetzt auch, ich glaube, nicht mit dem Ziel tatsächlich dort kurzfristig Lücken zu reißen, in die man hineinstoßen kann. Dafür ist der Bereich viel zu groß, und die Stellung viel zu gut ausgebaut. Aber um eben, ich sag mal, Chancen festzustellen, irgendwie, wo man dann tatsächlich langsam drüber nachdenken kann, ob man da in Zukunft was machen kann. Aber das sind keine Sachen, die in den nächsten 3 bis 6 Monaten passieren irgendwie, sondern der Zeitplan ist einfach ganz deutlich länger. Und wir wissen auch nicht, wie das weitergeht irgendwie, inwieweit da Gegenmaßnahmen durch die Russen getroffen werden können, dass sie ihre Straßenverbindungen da dementsprechend besser schützen können. Von daher, also nur, dass da jetzt niemand irgendwie in Wunschdenken verfällt, irgendwie, wir marschieren morgen auf der Krim ein. Also das wird nicht passieren. Ende.
Das ist aber schade. Also das würde ich aber sehr schön empfinden. Raik.
Ja, noch zusätzlich, die Ukrainer zerlegen ja auf der Krim hauptsächlich Flugabwehrstellungen. Also sehr viel davon. Das Problem für die Russen, das sich daraus ergibt, ist, sie müssen dann auf der Krim für Nachschub an Flugabwehrstellungen sorgen, weil die Krim ja dieses Prestigekind von Wladimir ist. Und die kannst du ja jetzt nicht unverteidigt lassen. Also muss dann das Zeug wieder runter, was in den Frontnahabschnitten oder anderen kritischen Schwerpunkten wie Vorratslagern oder Flugplätzen dann plötzlich wieder fehlt. Weil so viel haben die Russen dann an hochmodernen Flugabwehrsystemen nicht mehr. Die Panzer ist nicht mehr viel da, Tor ist nicht mehr viel da. S-300, S-400 kannst du in der Pfeife rauchen, weil die nichts können. Und alles andere wird dann an die Stellen geschickt, wo Putin sagt, da muss verteidigt werden. Und das ist für ihn die Krim, weil das ist sein Lieblingskind seit 2014 mit seiner lustigen Brücke. Und dieser kleine Korridor, den sie dort haben, dort muss verteidigt werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden kann. Zumindest für die Abschnitte. Und wenn da die Ukraine aber was kaputt macht, fehlt das woanders wieder. Das haben die sich von den Alliierten damals abgeguckt. Die haben auch regelmäßig Flugabwehrstellungen um Berlin kaputt gemacht und Adolf hat gesagt, die brauchen wir in Berlin, damit Berlin erhalten bleibt. So ähnlich wird diese Theorie der Ukrainer sein, diese Flugabwehrstellungen auf der Krim zu zerlegen. Ende.
Die kleinen listigen Ukrainer. Alex.
Einmal wollte ich Christian noch fragen, ob er zu dem Thema dieser Putschgerüchte zu Putin irgendwas gehört hat, ob er da irgendwelche Infos hat. Das wäre ja nochmal eine andere Sichtweise als unsere hier so aus Sicht der Militäranalysten. Wäre auch nochmal interessant. Zum Thema, also das, was Raik sagen wollte, Flugabwehr auf der Krim, oder gesagt hat, wollte ich eigentlich auch sagen. Die Ukraine geht sehr überlegt vor mit dem Nachschub. Weshalb greift es jetzt so intensiv in diesem Bereich an und nicht woanders? Ja, ganz einfach. Die Krimbrücke ist nur noch bedingt belastbar nach der großen Explosion oder Ausbrennen des Tankzuges. Das heißt, ein Großteil der schweren Güter, der schweren LKWs muss über diese Landverbindung kommen. Und das sind nur wenige Straßen. Das heißt, auf gut Deutsch, wir schicken da zu irgendeiner Uhrzeit eine Drohne hin und die wird schon innerhalb ihrer Treibstoffreichweite oder Batteriereichweite irgendein Ziel finden und sich draufstürzen können. Wollen Sie jetzt in den Bereich Kursk, Belgorod, sonst wo da angreifen? Ja, da haben Sie hunderte von Straßen müssen suchen und müssen froh sein, wenn Sie überhaupt da was finden, was geeignet ist, weil einfach viel zu viel Auswahl ist. Und genau der gleiche Hintergrund ist die Krim. Weshalb soll man in den Wäldern von Belgorod und Kursk nach irgendwelchen Systemen suchen, wenn sie auf der Krim praktisch einem auf dem Silbertablett platziert werden? Auf der Krim gibt es nur ganz wenige Standorte, wo man die überhaupt hinstellen kann. Und da sprechen wir teilweise für so S-300, S-400 Systeme von gerade mal 10 bis 15 Standorte auf der gesamten Krim. Und die sind natürlich bekannt und die kann man einfach ja dann der Reihe nach abfliegen und gucken, wo steht was und sich dann draufstürzen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, weshalb vor allen Dingen die Krim so massiv angegriffen wird, da, weil es einfach auf dem Silbertablett präsentiert wird. Und natürlich dieses Argument auch von Reik, da stimme ich auch vollkommen zu, die Krim muss für Putin verteidigt werden. Kostet es was wolle. Einer Sache muss ich noch widersprechen, Panzer dürften inzwischen über 200 Stück bei den Russen im Bestand sein, stationiert sein, davon deutlich über die Hälfte rund um Moskau herum, also da sollen um die 110 sein, nochmal 26 oder sowas um seine Datscha herum. Und ich meine, es gibt noch ein drittes Objekt, was von denen abgedeckt wird, nochmal mit einer zweistelligen Anzahl. Und dann könnt ihr euch denken, was für den Rest des Landes übrig bleibt. Ende.
Ja, es ist schon wirklich phänomenal, wie sehr da auch auf andere geachtet wird. Chris?
Ja, nur ganz kurz irgendwie zu Krim. Also Krim ist natürlich deswegen auch interessant. Also zum einen, weil man sie sehr gut unter Beobachtung hat irgendwie. Und zum anderen, es ist halt ein unsinkbarer Flugzeugträger. Ne? Du kannst dort alle stationieren irgendwie und du musst halt verhindern, dass sich dort irgendwas groß massieren kann. Und da du eben da sozusagen Tontaubenschießen machen kannst, irgendwie also Budenschießen machen kannst, ist das immer ein schönes Giveaway für die Ukraine. Aber die Geschichte irgendwie Putsch, Moskau, ich glaube es erst dann, wenn es passiert ist irgendwie, denn niemand, wirklich niemand hat dort einen Einblick in die Kreise der Oligarchen, wer dort wie was macht. Es gibt sehr viel Kritik, es gibt sehr viele auffällig laute Kritik oder auffällig laut für russische Verhältnisse, ohne dass gleich jemand stirbt. Also von daher, ich glaube es dann, wenn es passiert irgendwie, und bis dahin glaube ich von diesen Gerüchten gar nichts. Ja, es gibt in diesen Kreisen, und das sind die einzigen Entscheiderkreise, die da meiner Ansicht nach was bewirken können, gibt es Unzufriedenheit, die ständig wächst, Tag für Tag, und die Kritik wird lauter und lauter. Wenn die irgendwann die Schnauze wirklich ganz voll haben, werden sie das tun, was wir alle denken. Aber ich glaube das eben wirklich erst dann, wenn es passiert ist. Mehr kann ich da auch nicht zu sagen, Alex. Sorry.
Ja, Christian, bist du noch da und weißt du vielleicht irgendwas über Putsch? Christian dümpelt vor sich hin. Gut, dann ist der Reik erst dran.
Zumal, jetzt kommt noch was Lustiges zur Organisation der russischen Streitkräfte. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber bis Mitte 25 war es so, die russischen Streitkräfte hatten zwei Kommandeure, einmal Süden und einmal Norden. Der im Süden war den im Norden übergeordnet. Der im Norden hat aber Priorität bei Nachschublieferungen bekommen, weil er an der russischen Heimatgrenze rumdümpelt. Jetzt ist das Witzige, der im Süden braucht jetzt Nachschub, weil ja die Ukrainer so böse sind und machen seine ganzen Flugabwehrsysteme kaputt. Also sagt er in Moskau, hier, ich brauche Neues. Und in dem Moment, darauf warten die Ukrainer dann immer, fangen die im Norden an, dumm zu machen. Und dann sagt der im Norden, hier, jetzt brauche ich das Zeug, ich werde angegriffen. Also wird der Nachschub, der schon fast im Süden angekommen ist, wieder umgeleitet, weil der im Norden braucht's plötzlich. Und damit behalten die auch die Logistik bei den Russen in einem ständigen Arbeitsmodus und die können sich nicht erholen und auch nicht zu Wartungen oder so. Die LKWs, die fahren einfach weiter bei den Russen, bis die kaputt gehen. Die schalten dann nicht mal kurz an und machen dann Reifenwechsel oder einen Ölwechsel. Nö, die fahren die in den Dreck. Und so arbeiten dann auch die Ukrainer. Die stechen im Süden zu, dann sagt der hier, ich brauch's, dann machen die im Norden Stress. Hier, ich brauch's, sagt dann der da oben, der ja die Priorität hat, weil er die Heimatgrenze verteidigt. Und dann, wenn das Zeug wieder auf dem Weg nach Norden ist, fangen die wieder im Süden an, Stress zu machen. Und dann wird das immer hin und her geschickt und kommt gar nicht dazu, seine Arbeit zu machen. Das ist auch so ein Punkt, den die Ukrainer gemeistert haben, die Logistik der Russen in Bewegung zu halten. Ohne irgendwas bei denen kaputt zu machen. Das machen die von ganz alleine. Ende.
Ich finde, das ist eine sehr schöne Beschäftigungstherapie für Orks. Mario.
Ja, ich will da anknüpfen, was Raik gerade gesagt hat. Tatsächlich hat das HC Stream gestern so ein bisschen durchklingen lassen. Bei ihm ging es eher um die Angriffe auf die Ölraffinerien. Und er hat dann aber auch so durchklingen lassen, naja, jetzt schauen wir mal, wo es als nächstes klingelt und wie die Flugabwehr dann halt wieder rochieren muss. Und genau das ist der Punkt. Ja. Die Russen wissen momentan oder sie sind wahrscheinlich am Überlegen, wo die Ukraine als nächstes zuschlägt, damit sie sich darauf vorbereiten können. Aber es ist halt jetzt tatsächlich aktuell das Spiel Katz und Maus, was aber eben die Ukraine diktiert. Ende.
Solange die Ukraine diktiert, finde ich das total super. Also ganz ehrlich, ich habe die Faxen langsam dicke von dem Putin. Und also von mir aus könnte da so ein Putsch stattfinden, wer auch immer ihn dann auslöst, wenn sich danach alles zu einem Besseren wendet. Also das ist natürlich Voraussetzung. Wenn wir da jetzt so einen Hardliner an die Macht bekommen, bringt uns das natürlich auch nicht nach vorne. Aber trotz allem ist die Entwicklung, glaube ich, alles etwas positiver in der Ukraine zu betrachten. Alleine, dass man sagt, okay, die haben die Krim auf jeden Fall, ich würde jetzt sagen, in Anführungsstrichen im Griff, reicht ja eigentlich schon aus. Also es ist ja auf jeden Fall schon mal wesentlich mehr besser als das, was noch vor ein paar Monaten zu erkennen war. Und ich hoffe wirklich, dass eines Tages auf der Krim eine Feier stattfindet, wo nicht die Russen feiern, sondern die Ukrainer, weil sie sich nämlich ihre Halbinsel zurückgeholt haben. Ja, meine Lieben, ich glaube, wir haben dann auch so gut wie alles irgendwie mal kurz angesprochen. Das war ja das, was ich eigentlich wollte für einen Freitagabend, dass man mal so ein bisschen Bescheid weiß, wo es lang geht. Ja, ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen? Ich habe gerade erfahren, dass Feiertage sind, das wusste ich gar nicht. Also ich habe es auf jeden Fall irgendwie nicht registriert. Das muss man dann auch erst auf Twitter abrufen. Donnerwetter, also langes Wochenende, super, ich freue mich. Gerade wenn man nicht damit rechnet. So, ja, ich danke euch, dass ihr alle zu diesem Spontan-Space trotzdem erschienen seid. War ja zum Schluss noch richtig informativ und hochinteressant. Dauert immer so ein bisschen, wenn man so ein spontanes Ding raushaut, aber eigentlich funktioniert es ganz gut. Dankeschön für eure Fragen und Erklärungen und Informationen. War ja heute mal wieder eine richtig gute Truppe, die hier beieinander war. Jeder weiß so ein bisschen was. Danke Alex, auch dir, dass du wieder, ich denke, du bist wieder irgendwo was am Machen und dir die Zeit genommen hast, trotz alledem. Und ja, alle anderen Informationen hängen unten dran, das oben dran verschwindet jetzt gleich. Für die, die mich noch unterstützen wollen, also Heukops fürs Pony wäre super. Ansonsten würde ich sagen, dann wünsche ich euch allen jetzt mal, ach so, und Waydown, danke für dein Einspringen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes langes Wochenende, wie ich gerade erfahren habe. Super Sache, vielleicht machen wir ja noch ein Space. Und dann würde ich erstmal sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Restabend und auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Aber wir werden uns wahrscheinlich noch hören oder sehen. Und dann gucken wir mal, was übers Wochenende noch alles Interessantes passiert. Macht's gut, ihr Lieben, und dieser Space wird auch beendet mit den Worten Slava Ukraini, wie sich das gehört und wie ich es auch nicht versetzen darf, sonst kriege ich von Konstanze wieder Nackenschläge, das will ja keiner. Also ich am allerwenigsten. Also, macht's gut, ihr Lieben, bis dann, ciao, ciao.
Ja, Smertvoharam und Fuck Russia.
Fuck Russia finde ich gut.